Liebe Hörerinnen und Hörer von unserem Podcast Was mit Rock und Vinyl, wir grüßen euch zu einer neuen Sendung und am Start sind heute nur zwei von uns, denn Stefan ist immer noch aktiv in England und jetzt leider nicht available. Und ich begrüße aber dafür den Raul neben mir.
Ja, hallo. Guten Tag.
Und ich bin der Jim und es ist aber so, dass der Raul heute eine Sendung vorstellt. Was denn genau?
Wirst du heute die ganze Zeit das R so rollen, ja?
Ich glaube, ich bin nicht geeignet, um in Nürnberg zu gehen.
Jedenfalls sehr schön. Mein Name klang noch nie so gut. Ja, ich komme heute mit einer Folge dabei, die um die Ecke, die für einen Podcast, der sich mit Rockmusik, auch mit Rockmusik beschäftigt, durchaus passend ist. Und zwar habe ich meiner Episode den Titel gegeben, Besser spät als nie, 5 posthume Alben, die sich wirklich lohnen. Willst du kurz erklären, was posthum ist? Weiß vielleicht nicht jeder.
Das ist in der Gartenarbeit, ne? Ja, du bist, das ist dein Thema,
Raul. Okay, gut. Ich muss nochmal nachgucken. Also posthum, das sind,
es nach geht dem Tode.
Ja, es geht um den, es geht um Alben, es geht um Produkte, die nach dem Tod der betreffenden Künstler erst veröffentlicht worden ist. Ich werde heute 5 posthume Alben vorstellen, die, würde man sagen, für die Diskografie und auch für die Fans dieser Künstler und Bands eine wirkliche Bereicherung waren, im weitesten Sinne. Es muss nicht zwingend heißen, dass das auch wirklich gute Alben sind. Und damit bin ich eigentlich schon direkt beim Problem dieser ganzen Angelegenheiten. Nämlich die posthumen Alben können in der Rockmusik ein zweischneidiges Schwert sein. Sie können einerseits das Vermächtnis eines Künstlers ehren oder aber auch als reine Geldmacherei wahrgenommen werden. Ich sag dir mal nur ganz vorsichtig, Michael Jackson. Gut, du nickst. Ist das ein Nicken?
Also okay, ich weiß von keiner posthumen, also anders. Ich weiß von posthumen Veröffentlichungen, aber ich habe sie mir gar nicht erst angehört und bin jetzt auch nicht der riesige Michael Jackson-Fan. Also von daher. Aber du hast völlig recht, da gibt es bestimmt zig Beispiele, wo reine Geldschneiderei, die, was weiß ich, wie vielte Fassung von noch so unwichtigen Rehearsal-Aufnahmen wieder zu Geld machen wollen.
Also ich hoffe, dass bei meinen 5 Beispielen, die ich ausgesucht habe, dass nicht der Fall ist. Ich fange mit einem legendären Album an, von dem vielleicht die meisten gar nicht wissen, dass es ein posthumes Album eigentlich ist. Du wirst es ganz bestimmt kennen. Wir gehen in den Sommer, also ja fast heute vor 25 Jahren, in den Sommer 1980. Das Album heißt Closer und die Band heißt Joy Division. Closer ist das 2. Album und das 3. Studioalbum von Joy Division. Das 1. hieß Unknown Pleasure. Es ist am 18. Juli 1980 veröffentlicht worden, nur 2 Monate nach dem tragischen Tod von Ian Curtis. Der ist im Mai 1980 gestorben, hat Selbstmord begangen. Und die Aufnahmen zum 2. Album fanden Mitte März bis Ende März statt. Das heißt also, die Aufnahmen zu dem Album sind vollständig vor seinem Tod abgeschlossen worden. Und das macht es für mich posthum. Deswegen führe ich das hier auf.
Aber er ist ja auf den Aufnahmen noch dabei, auf jeden Fall. Also ja. Ist ja, wie das ja auch so ist, wenn man sinnvollerweise noch irgendwas im Nachgang veröffentlicht, dann sollten die Künstler ja schon noch alle vertreten sein. Genau. Wobei man ja selbst da manchmal Veröffentlichungen präsentiert kriegt, wo man den Eindruck hat, da war gar keiner mehr dabei. Aber gut.
Ja, wie gesagt, es ist ein weites Feld, ja. Also Closer ist, glaube ich, für uns, für unsere Generation ein ganz wichtiges Album. Man kann vielleicht sogar sagen, eines der wichtigsten Alben der Post-Punk-Ära oder New-Wave-Ära hat einen tiefen Einfluss auf die Musikgeschichte bis heute hinterlassen. Warum ist Closer so besonders? Ja, es hat eine sehr düstere Atmosphäre. Die Stimme von Ian Curtis, die Texte von Ian Curtis wirken sehr melancholisch und klaustrophobisch. Der Sound ist sehr besonders. Also als ich das damals mit 14, 15 zuerst mal gehört habe, erinnert so ein bisschen auch an die frühen Cure-Alben. Sehr kalt und kühl, mit sehr viel Hall produziert, sehr technisch produziert, sehr karg produziert. Da ist kein Instrument, kein Ton zu viel. Das macht es auf der anderen Seite für mich aber heute noch immer sehr modern. Also es klingt für mich nicht veraltet. Und dann haben wir natürlich auch die ja, die Texte, die sehr depressiv sind und fast prophetisch wirken. Also wenn man sich das heute anhört, dann denkt man fast, gut, der Ian Curtis hat da seinen eigenen Tod in den Texten. Das haben viele Fans dann da hineingelesen. Und dann haben wir natürlich auch noch das, fast am auffälligsten, das ikonische Cover. Auf dem Cover sieht man, das ist ein Schwarz-Weiß-Foto, sieht man ein Grabmal aus Genua. Und das ist bereits vor dem Tod von Ian Curtis ausgewählt worden und kriegte dann nach der Veröffentlichung in Kombination eben mit dem Tod eine ganz besondere Symbolik und hat den Mythos rund um das Album noch verstärkt. Übrigens hat Curtis in einem Brief kurz vor seinem Tod an den Manager geschrieben, dass er dieses Album als komplettes Desaster bezeichnet und er sich mittlerweile von diesen depressiven Texten vollständig entfremdet hätte. Ja, was kam nach Closer? Nach Closer hat sich Joy Division aufgelöst und die verbliebenen Mitglieder haben sich unter einem neuen Namen firmiert, der auch sehr bekannt ist. Die haben auch große Hits gehabt. Und zwar geht es hier um New Order. Und das Besondere daran ist, dass das eigentlich, zumindest nach meiner Erinnerung, in der Rockmusik sehr selten ist, ne? Dass sich eine Band in ähnlicher Besetzung auflöst, mit einem neuen Namen versieht und dann nochmal erfolgreich ist, oder? Fällt einem schwer
aus
ein.
Ja, vor allen Dingen aus der Truppe dann auch noch der Gesang wiederkommt. Das hatten wir bei Genesis mal, aber dann waren es ja auch nur drei.
Ja, ja, genau.
Und hier auf einmal ein Mensch aus der Gruppe dann singt und New Order auf einmal Welthits am Start hat, erstaunlich.
Mhm. Vielleicht noch eine kleine Fußnote. Der bekannteste Titel von Joy Division ist wahrscheinlich Love Tears Apart. Ist auch eher aus ähnlicher Zeit entstanden, also auch im Frühjahr 1980. Ist aber nicht auf diesem Album. Leider nicht. Ist als Single nur erschienen. Meiner Ansicht nach auch einer der stärksten Songs von ihnen und auch einer der großen Hits aus den 80ern. Aber ich möchte jetzt ein anderes Stück spielen aus dem Album. Eins, was mich immer von Anfang an fasziniert hat. Und hier kommt nochmal diese Karkheit und die Besonderheit des Sounds ganz klar zutage. Es geht um Passover.
This is a crisis I knew had to come. Destroying the balance I kept, doubting, unsettling, and turning around, wondering what will come next. Is this the role that you wanted to live? I was foolish to ask for so much. Without the protection and infancy's guard, it all falls apart at first touch. The reel as it comes to a close, brutally taking its time. People who change for no reason.
Also viel Good Musik oder viel Good Music in dem Sinne, dass man jetzt die Texte auch noch für sich adaptiert und toll findet. In einem positiven Sinne, das ist jetzt hier nicht der Fall. Also damit will ich nicht sagen, dass die Texte schlecht sind, aber er ist halt, singt so, wie er fühlt, offensichtlich. Und was du eben gesagt hast, das klingt nicht gut. Und da hatten wir schon einen anderen Fall, Adrian Borland, damals von der Band, die ich gespielt habe, The Sound, der sich auch später irgendwie von Zug geworfen hat oder was immer. Und also das heißt, die kreativen Leute, die, das findet man ja häufig, sind nicht immer, ja, sind oft gebeutelt von Depressionen und ähnlichen Dingen. Aber wie gesagt, es gibt ja auch diesen Film übrigens über Ian Curtis. Und ob das jetzt Liebeskummer, allgemeiner Weltschmerz oder einfach innere Drangsale waren, die ihn dann letztlich selbst bestimmt haben, aus dem Leben scheiden lassen. Die Musik bleibt. Meine Favoriten sind am Anfang diese Warsaw-Sachen, habe ich ja irgendwann in einer anderen Folge auch schon mal gesagt. Und trotzdem ist das wieder mal toll, das hier auf dem Kopfhörer hören zu können, um eben mitzukriegen, wie fantastisch die auch die unterschiedlichen Akzente der Instrumente einsetzen. Also super tiefer Bass, die Schlagzeuge, ja, Patterns, die der sehr unterschiedlich spielt, der Drummer. Und sehr clever einsetzt und einen großen Einfluss haben, wie übrigens auch bei Gang of Four, Bass und Schlagzeug unheimlich viel von diesem Sound getragen haben. Die Gitarren selber total anders als eben im Punk, eine völlig andere Schiene und eine super moderne Musik eigentlich.
Ja, wunderbar. Das ist genau das, was ich da, deswegen habe ich mir diesen Titel auch rausgeholt und vorgespielt. Mir ist vielleicht für das heutige Verständnis ein bisschen viel Hall auf einige Sachen gewesen. Ich bin kein Hall-Freak. Wenn man den ein bisschen rausdreht, klingt das auf jeden Fall noch heute sehr modern.
Ich liebe Hall.
Okay. Aber ich finde das Album ganz fantastisch. Ich glaube aber eher, die beinharten Fans, die lieben mehr Unknown Pleasures, ne?
Oder? Das ist schwierig zu sagen, finde ich. Also ich finde super, dass du das Stück gespielt hast. Ich habe es super lange nicht mehr gehört jetzt. Und das zeigt mir, dass das geht nicht kaputt halt irgendwie. Und das ist ja nur ein, da kannst du ja jedes andere Stück spielen und hast immer neue Dinge, an denen du dich da hochhalten kannst. Es ist insgesamt eine sehr moderne, andere Musik gewesen. Auch wenn sie jetzt nicht so ultra fröhlich war, war es eine sehr beeinflussende Musik. Genau. Und aus meiner Sicht natürlich viel beeinflussender noch als die nachfolgende Band New Order, die zwar dann kommerziell noch viel mehr Erfolg hatten, aber letztlich doch auch eigen waren und unverwechselbar auch durch den Gesang dann letztlich. Aber hier, das hat, wenn man das in den 70ern so verortet, einfach noch eine ganz eigene Qualität. Wenn man das mit so einem normalen Rockstück vergleicht, es ist einfach eine andere Welt.
Ja, wunderbar. Bevor wir jetzt Joy Division verlassen, ganz zum Schluss noch die Frage, lieber Jim. Ian oder Ian?
Ian.
Alles klar.
Es gibt High Fidelity, die Verfilmung mit John Cusack. Und wir erinnern uns an das englische Originalbuch, was aus meiner Sicht sehr gut verfilmt wurde mit John Cusack, spielt in Chicago. Und sein Gegenspieler dort, der kurzzeitig seine ihn verlassende Freundin dann begleitet, das ist Ian. Und deshalb bin ich mir relativ sicher, dass es Ian heißt.
Alles klar, gut. Dann kommen wir zum Album Nummer 2, was du auch kennen. Wir gehen jetzt von den 80ern in die frühen 70er, in den Januar 1961 und kommen zu einer Künstlerin, die wir schon mal im Rahmen unserer Folge Monterey Pop, das war die Folge 107, vorgestellt haben und die dort Stefan zum ersten Mal bewusst wahrgenommen hat. Es geht um Janis Joplin und es geht um ihr Album Pearl. Pearl ist das letzte Studioalbum von Janis Joplin und wurde 3 Monate nach ihrem tragischen Tod am 11. Januar 1971 veröffentlicht. Und auch das war hier, wird uns in dieser Folge noch öfter begegnen, ein Drogentod. Sie ist einer Überdosis Heroin gestorben. Und zwar kurz bevor sie alle Gesangsaufnahmen für das Album abschließen konnte. Unter anderem ist das der Grund, warum Buried Alive in the Blues nur ein Instrumentaltrack ist. Da haben sie keine Stimme dann mehr drauf getan. Das Album ist produziert von Paul A. Rothschild, den man natürlich als Produzent der Doors kennen könnte. Auf diesem Album sind ihre 2 größten Hits vertreten. Einmal Me and Bobby McGee.
Yes.
Das bin ich jetzt verunsichert.
Nein, ich habe nur geguckt. Alles gut.
Von Kris Kristofferson komponiert, der ja letztes Jahr gestorben ist. Das wurde ihre einzige Nummer 1 Hit in den USA. Und die 2. bekannte Aufnahme, kurz vor ihrem Tod aufgenommen, ist Mercedes-Benz. Heutzutage kann man sagen, das Pearl-Album, auch mit einem sehr ikonischen Cover, gilt als das klassische Janis Joplin-Album. Ja, jetzt kommen wir zum Anspieler. Ich habe mich dafür entschieden, einen etwas unbekannteren Song vorzuspielen, nämlich den Song Trust Me, geschrieben von Bobby Womack. Trust in me, baby. Give me time, give me time. Give me time. I heard somebody say, the older the grain, sweeter the wine, sweeter the wine. Oh, my love is like a sea, baby. Just need time. It's going stronger day by day. As a price you've got to pay. Trust in me, baby. Give me time, give me time. Please, a little more time.
fix the road and run it just a little bit longer, do ya? I wanna make up my mind, I gotta make up my mind. Oh, my love is like a sea.
Zunächst mal ein großes Lob, dass du mal ein nicht so bekanntes Stück gespielt hast von ihr. Was auch in Ansätzen angedeutet hat, dass sie eine sehr super interessante Stimme hatte. Aber was ich habe, mein Problem bestand mit Janis Joplin immer in der Übertreibung, in diesem ekstatischen Verzerren ihrer Stimme, die dann aber eigentlich die Kraft ihrer Stimme auch weggenommen hat. Also andere finden das vielleicht toll, aber ich meine, ich werde in Bälde womöglich mal die Originalversion von ihrem größten Hit spielen, in der Fassung von Irma Franklin. Und dann merkt man, sie musste gar nicht versuchen, schwarz zu klingen. Sie hätte einfach ihre Stimme nutzen können und musste dann nicht immer dieses Gequäke da reinknallen. Wie gesagt, alle Joplin-Fans, sorry, aber das ist jetzt meine Sicht der Dinge. Es war grundsätzlich eine total beseelte Musikerin. Und da wurde mir das vor allen Dingen live dann manchmal doch durchaus zu viel. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, ich springe dir bei.
Das finde ich gut.
Ich springe dir bei, weil exaltiert etwas bit too much manchmal, was den Genuss doch etwas mindert. Hier geht es so gerade, aber ich weiß genau, was du meinst.
Das ist immer so ein bisschen aus der Sesamstraße, so eine Stimme dann auf einmal. Und das muss ja nicht sein. Sie hat eine gute Stimme, die sie auch modulieren kann, aber sie muss nicht immer dieses Pressen machen, dass das dann wie so ein Katzenmiauen klingt. Das ist too much für mich. Das ist gar nicht nötig. Das kann in bestimmten Live-Momenten vielleicht mal in dosiert eingesetzt mal irgendwie funktionieren. Aber wenn du das im Vergleich zu einer wirklich tragenden, voluminösen, schwarzen Stimme hörst, dann ist da einfach wenig Raum.
Ja, ne? Ich weiß. Trotzdem möchte ich noch sagen, man darf nicht vergessen, dass sie die erste Frau im Rockbusiness war, Mitte der 60er, als sie zum ersten Mal aufgetaucht ist, die so gesungen hat. Vorher gab es keine weiblichen, ich sag mal, Rockröhren, obwohl das ein scheiß Begriff ist, in der Rockmusik. Heutzutage ist das klar, heutzutage kennt man das. Mir fällt gerade Doro Pesch komischerweise ein oder wer auch immer. Damals gab es das nicht. Die war die erste, die damals fällt mir gerade ein, wen hatte man damals? Eine große Sängerin im weitesten Sinne vor Rockbereich, fällt mir Joan Baez ein zum Beispiel.
Gut, aber da muss ich dann auch schreien weglaufen.
Ja, gut, okay.
Also die auch eine gute Stimme hatte, aber dann auch oft dieses Leierige dann anfing. Wie gesagt, sorry für alle Leute, die das lieben. Ich kann nur für mich sprechen. Aber ja, es, wie gesagt, es gibt so viele andere gute Stimmen und die zum Teil nicht den Erfolg hatten. Ihr kann man jedenfalls nicht absprechen, dass sie nicht Leidenschaft für die Musik hatte. Und leider ist es dann begleitend mit Drogen dann irgendwie doch viel zu früh. Diese ominöse 27 steht da ja im Alter. Und ja, es ist natürlich schade. Man hätte sie gerne mal unter anders wirken gehört.
Wir kommen zum nächsten Album. Diesmal machen wir wieder einen Sprung. Wir gehen in die Nullerjahre. Es geht um einen Künstler, den wir hier schon des Öfteren besprochen haben. Stefan ist ein großer Fan von ihm. Ich bin ein großer Fan von ihm. Ob du auch ein großer Fan von ihm bist, werden wir gleich feststellen. Das Album heißt From a Basement on the Hill. Das ist Elliot Smith.
Ich bin kein großer Elliot Smith-Kenner, aber alles, was ich bisher von ihm gehört habe, fand ich spannend und natürlich introvertiert. Und wir haben auch da wieder eine innere zerrissene Persönlichkeit, innerlich zerrissene Persönlichkeit am Start.
Das Album ist im Oktober 24 erschienen. Es ist das sechste und letzte Studioalbum von ihm. Ungefähr ein Jahr nach seinem tragischen Tod dann veröffentlicht. Elliot Smith ist vorher bekannt geworden durch eine Oscar-Nominierung, und zwar für den Song Miss Misery. Kennt man vielleicht aus einem ganz bekannten Film Ende 97, Good Will Hunting. Good Will Hunting mit dem auch mittlerweile verstorbenen Robin Williams und Matt Damon. Sagt ihr noch was, ne? War damals ein riesengroßer Erfolg. Und diese Nominierung für den Song hat ihm große Aufmerksamkeit gebracht. Und er hat so Mitte, Ende der 90er auch zwei ganz hervorragende Alben, die ich sehr schätze, veröffentlicht. Either Or oder das andere ist XO. Und dann kam noch Figure Eight. Und dann sind wir schon bei From a Basement on the Hill. Stefan hatte damals was von seiner ersten Band Heat Miser vorgestellt, die ich vorher nicht kannte, und das hat mir auch sehr gut gefallen. An dem Album hat er angefangen zu arbeiten ab 2000. Die Arbeitsphase hat insgesamt 3 Jahre bis zum Jahr 2003 gedauert und ist dann tatsächlich durch seinen Tod beendet worden. Tod war am 21. Oktober 2003. Ja, woran er gestorben ist, wie er gestorben ist, wird auch, da gibt's Verschwörungstheorien, seine Fans sind sich da nicht einig. Ich möchte mich in diese Diskussion nicht einmischen, sondern ich verweise auf eine Formulierung, die ich hier im Netz gefunden habe, die mir sehr gut gefällt. Achtung, offiziell wurde seine Todesursache als ungeklärt eingestuft, da sowohl Hinweise auf Suizid als auch auf Fremdeinwirkung vorlagen. Seltsam, ne? Also das, was ich weiß, ist, dass er wohl einen Streit mit seiner Freundin hatte. Sie hat sich in ihr Zimmer eingeschlossen. Er blieb in der Küche und später kam sie zurück und fand ihn dann mit einem Messer in der Brust in der Küche. Auf dem Weg zum Krankenhaus oder im Krankenhaus ist er dann verstorben. Ja, also er hat vorher schon immer suizidale Tendenzen gehabt. Insofern war das vielleicht nicht ganz überraschend. Aber wie auch immer, seine Fans, seine Familie war schwer getroffen. Und die standen jetzt da, haben sich überlegt, was machen wir mit den Aufnahmen, die wir da haben. Ursprünglich hatte er gesagt, daran, an dem er jetzt arbeitet, das soll sein weißes Album werden. Also Beatles-Bezug, grau, experimentell. Und die Familienmitglieder haben sich dann entschieden, haben dann die Songs ausgewählt, haben sich aber dann entschieden, aus dem Doppelalbum doch ein einzelnes Album zu machen. Also ich habe mir das Album hier nochmal ein paar Mal angehört. Es ist sehr verstörend, teilweise bewusst verstimmte Gitarren, um eine verstörende Atmosphäre zu erzeugen. Wir haben die Themen Depression, Drogen, Abhängigkeit und ja, ähnlich wie bei Ian Curtis auch das Gefühl, dass es sich hier um eine Art Abschiedsbrief handelt. Trotzdem, trotz diesem ganzen Mythos, traurigen Mythos um das Album, war es sein bis heute kommerziell erfolgreichstes Werk. Welchen Song hören wir? Ich habe mich für einen eher poppigeren, sanften Sound entschieden. Warum wohl? Das liegt in meiner Natur. Ich bin ein guter Hundemensch. Wir hören A Fond Farewell.
Black and white, you took apart a picture that wasn't right. Pitch burning on a shining sheet, the only maker that you wanna meet. A dying man in a living room, whose shadow paces the floor. He'll take you out in the open door. This is not my life. Just a fond farewell to a friend. It's not what I'm like. It's just a fond farewell to a friend. I couldn't get things right. A fond farewell to a friend.
Ein wunderbar ausgesuchtes Stück, kann ich nur sagen. Also begeistert mich und regt mich an, einmal mehr mir jetzt selbst zu sagen, bitte nochmal was von Elliot Smith sich raussuchen. Und aus mehreren Gründen. Erstens, interessant aufgebauter und auch schön komponierter Song. Zweitens, gute Stimme. Drittens, gute Atmosphäre. In dem Fall jetzt mal nicht ultra depressiv. Und Text habe ich gar nicht beachtet, muss ich sagen.
A Fond Farewell, ein zartes Auf Wiedersehen.
Oh, okay. No. Ja, alles klar. Dann war das aber noch sehr, sehr charmant dargeboten.
Verpackt, ne? Ja, ich kann nur heftig nicken. Also die Stimme, es gibt Stimmen, die fassen einen an, aus welchen Gründen auch immer. Und bei ihm ist das so. Seine Stimme ist für mich eine der großen Stimmen der letzten 30, 40 Jahre. Und hier hat man auch gehört, ganz intim, kein Schlagzeug, keine Band, nur er mit seinen 2, 3 Gitarren, die er nacheinander aufgenommen hat, sehr berührend. Und ja, wenn man sagt, was kann man empfehlen? Elliot Smith, gibt es einen Sampler, einen Best-of, die kann man sich antun. Ansonsten würde ich tatsächlich auf XO oder Ether Or, diese beiden Alben referenzieren, die sind wirklich überragend gut. Also mit das Beste, was die 90er Jahren und Singer-Songwriter rausgebracht haben. Ja, wir kommen schon zum Album Nummer 4. Auch ein sehr spannendes Album, vielleicht sogar das spannendste Album jetzt in meiner Folge. Über den Künstler muss man nicht sehr viel erzählen. Er gilt, ich formuliere es vorsichtig, lieber Jim, zumindest als der größte und wichtigste Rockgitarrist des letzten Jahrhunderts. Ich glaube, in der Formulierung mache ich nichts falsch.
Das ist der Jimmy.
Das ist der Jimmy. Ja, genau. Jimi Hendrix. Er hatte eine kurze, intensive Karriere von 67 bis 70 und hat dann in seinem Tod im September 1970 eine Fülle unveröffentlichter Musik zurückgelassen, die dann, man kann wirklich sagen, über Jahrzehnte sukzessive immer wieder veröffentlicht wurden. Was heißt immer? Also veröffentlicht wurden. Teilweise in Absprache mit dem Produzenten, teilweise in Absprache mit seinem Vater. Und ich glaube, mittlerweile ist seine Schwester, die da eine Rolle spielt, oder seine Nichte, ich weiß es nicht mehr.
Auch noch so genau. Zwei, drei Dollar verdient dann.
Ja, genau. Kiste. Und in gewisser Weise ist eigentlich der Jimi Hendrix der große posthume Künstler, weil er eine derart Vielzahl an posthumen Alben veröffentlicht hat, so dass man sich eigentlich gar nicht mehr zurechtfinden kann. Was soll man sich da anhören? Ich hoffe, ich kann eine kleine Empfehlung auch hoffentlich mit deiner Zustimmung, Jim, heute formulieren. Ja, für alle, die Jimi Hendrix nur so an der Seite kennen und nicht sehr viel mehr, muss ich sagen, ich habe eben erwähnt, Karriere 67 bis 70. Wie viel Studioalbum hat er da veröffentlicht, Jim?
Oh, vier?
Drei.
Ich dachte vier.
Drei Studioalben, nicht die Live-Alben.
Nee, also Electric Ladyland, ja. Das erste und das zweite sind wirklich nur drei. Ne?
Electric Ladyland ist das dritte, das zweite ist Access Boat is Love und das erste ist Are You Experienced.
Ja, das ist unfassbar eigentlich.
Unfassbar, ne? Genau. Und
aber schon, man darf nie vergessen, wie modern und wie früh eigentlich Are You Experienced rauskam. Unfassbar. Wann war das?
66? Ende 66 haben sie das produziert da in London. Da war er gerade frisch angekommen, veröffentlicht worden ist es dann im Frühjahr 67. Und
das Verrückte war, dass er ja in den USA zu dem Zeitpunkt noch bei King Curtis, oder hat er da zu der Zeit bei King Curtis gespielt oder frag mich nicht.
Nicht mehr,
jedenfalls war er dann ja eigentlich eher dann in... Seitdem er in London war, der heiße Scheiß, dann gingen die ganzen Größen auf seine Konzerte und haben sich da denen die Augen rausgekullert, weil die es nicht glauben wollten, dass sie da spielen.
Ja, genau. Es gibt legendäre Berichte, dass Pete Townsend, Eric Clapton und auch
die
Stones und Paul McCartney im Studio, im Club saßen und zum ersten Mal Jimi Hendrix erlebt haben, der da ganz frisch angekommen war und die waren alle platt.
Ja, der Townsend hat auch gesagt, Leute, hört euch den an.
Ja, ja.
Ihr glaubt's nicht.
Ich lege die Gitarre in die Ecke, ich spiele nie mehr. Ja. Das Album ist veröffentlicht worden am 5. März 1971. Es heißt The Cry of Love. Es ist 6 Monate nach seinem Tod veröffentlicht worden. Warum Tod? Hier haben wir ähnlich wie bei Janis Joplin auch wieder eine Mischung aus Drogen und Schlaftabletten. Er ist im Hotelzimmer bewusstlos von seiner Freundin, einer Deutschen, Monika Dannemann mit Namen, gefunden worden. Und die hat ihn dann sofort ins Krankenhaus gebracht. Da konnte man nur noch seinen Tod feststellen. Man geht davon aus, dass er an seinem Erbrochenen erstickt ist. Das ist so die offizielle Version. Und dieses Album wurde dann von insbesondere Eddie Kramer und also sein Hausproduzent, der hat bis dato alle seine Alben produziert, und Mitch Mitchell, der Schlagzeuger von der Jimi Hendrix Experience, für mich neben Ginger Baker und Keith Moon einer der sehr freien, offenen Lauten. Ja,
absolut.
Ne?
Also mit sehr ungewöhnlich, sehr wenig vorherzusehen und polyrhythmisch fast.
Ja, schön. Das war der Begriff polyrhythmisch, genau. Also nichts gegen Ringo Starr, aber das war dann schon eine etwas andere Art, Schlagzeug zu spielen. Auf dem Album sind 10 Songs und jetzt wird's spannend. Angeblich sind die Hälfte der 10 Songs, also 5 Songs, bereits fertig produziert worden von Jimi Hendrix, so wie er das wohl haben wollte. Und die anderen 5 Songs sind dann in seinem Geiste fertiggestellt worden von Mitchell und Eddie Kramer mit der Begründung, wir haben versucht, seine Vision zu bewahren. Okay. Die Aufnahmen selber sind von Dezember 69 bis Sommer 1970 produziert worden. Unter anderem, wirst du wahrscheinlich nicht wissen, Mitglieder von Traffic, Chris Wood und Steve Winwood, waren daran beteiligt.
Wusste ich nicht.
Spannend, ne? Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Wir haben eben von 3 Studioalben gesprochen. Ist das das 4. Studioalbum? Kann man sagen, offiziell, das ist eigentlich das 4. Studioalbum, was Jimi Hendrix hätte fertigstellen wollen? Was meinst du?
Du wirst mich gleich aufklären. Ich würde sagen, wenn ich es mir abrufe, theoretisch ja. Ist das noch die Dreierbesetzung, die da spielt?
Nein.
Ja, dann würde ich, dann wieder nein.
Also der Bassist ist, glaube ich, vorher schon im Streit ausgestiegen.
Okay, das habe ich jetzt nicht mehr im Schirm.
Der Mitch Mitchell war kurzzeitig auch weg, ist dann wieder zurückgekommen. Es war alles durchaus noch sehr kompliziert in seinem letzten Lebensjahr. Die Antwort ist ganz klar, nein, aus einem ganz besonderen Grund. Er wollte nämlich ein weiteres Doppelalbum veröffentlichen nach Electric Ladyland. Muss man auch mal sich mal trauen. Album Nummer 4, es gab auch schon einen Titel, der heißt First Rays of the New Rising Sun. Warum die das nicht verwirklicht haben, kann ich bis heute nicht erklären. Was allerdings passiert ist, ich habe ja eben über die lange Reihe von posthumen Alben gesprochen bei ihm. 1997 ist das Doppelalbum erschienen, so wie angeblich er es dann gedacht hatte. Und das kann ich auch wirklich empfehlen. Die CD, ich habe die irgendwie hier rumfliegen, ist allerdings schwer zu bekommen. Insofern, da The Cry of Love ein Single-Album ist und kein Doppelalbum, ist die Antwort auf die Frage, ist es das 4. Studioalbum? Ganz eindeutig nein. Dennoch hat einer der Musiksender VH1 vor kurzem erklärt, dass The Cry of Love das wichtigste posthume Classic Rock Album sei.
Ah ja, weiß ich nicht.
Was immer das heißt. Was immer das heißt, genau. Auf dem Album sind 3 große Songs von ihm: Angel, Freedom und Easy Rider, die man vielleicht kennen könnte. Und wir werden jetzt auch reinhören, und zwar, ich glaube, in dem bekanntesten Song, in Angel, eine sehr schöne Ballade.
Stayed with me just long enough to rescue me. And she told me a story yesterday about the sweet love between the moon and the deep blue sea. And then she spread her wings high over me. She said she's gone home. Back tomorrow, and I said, fly on, my sweet angel, fly on through the sky.
2 Dinge zu Anfang als Antwort von meiner Seite. Erstens, wieder über Kopfhörer, ein unglaublich weiter Sound, erstaunlich für die Zeit, total top aufgenommen. Und zweitens, habe ich nie verstanden, wenn die Leute immer sagen, der hätte keine Stimme gehabt. Ich habe das nie begriffen, weil zu der Musik, die er gemacht hat und zu einer anderen musste er ja nur noch nicht singen per se, hat das immer wunderbar gepasst und es hatte immer auch einen bluesigen Anstrich und eine super Wiedererkennbarkeit. Das ist die Stimme, die viele andere in den Coverversionen dann versucht haben hinzukriegen, aber so relaxed, wie er gesungen und vor allen Dingen auch Gitarre gespielt hat, war schwierig, das dann zu kopieren. Das ist das eine. Das zweite, müsste man den Song jetzt ganz hören, vor allen Dingen, wenn er dann seine Solo-Parts noch reinstreut. Und last not least finde ich, dass das ein guter Anschluss tatsächlich an eine von mir sehr favorisierte Platte, nämlich Electric Ladyland. Ich weiß, du bist nicht so ein Ultra-Fan, aber ich liebe diese Scheibe, erstens für ihre Abwechslungs-, ihre Vielschichtigkeit. Und zum Zweiten, da sind auch so monströse Songs drauf einfach, ne? Also auch die Dylan-Cover-Version von All Along the Watchtower, ungeschlagen eigentlich. Und hier passt das sehr gut dazu. Und von daher könnte man fast sagen, ja, das ist zumindest ein halbes Studioalbum noch übrig geblieben.
Ja, eine gute Frage. Ja, du hast recht, ich bin tatsächlich kein großer Fan von dem Doppelalbum. Aber was ich ihm lassen muss, es strotzt vor Energie, es brummt. Das sind tolle Sachen drauf. Es ist eine Aussage, eine selbstbewusste Aussage eines Künstlers auf der Höhepunkt, am Höhepunkt seiner Schaffenskraft, sagen wir mal so. Hier wirkt es auf mich so ein bisschen zusammengestoppelt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Schlagzeug ist danach erst eingespielt worden oder nochmal neu. Es wirkt so ein bisschen, ich weiß, da werden jetzt viele sauer sein, deswegen will ich das, ich finde es auch eine tolle Nummer, aber der Energielevel, ich sag's mal so allgemein, ist ein bisschen anders.
Aber dann hättest du vielleicht nicht die Ballade spielen sollen.
Bei den anderen ist es ähnlich.
Ich weiß, was du meinst. Es gibt einen gewissen Spannungsabfall zu den früheren Alben, aber ich finde die Songs insgesamt und auch, ich finde sie gut zusammengeschraubt von den Leuten, die da für das die Aufnahme und das Mastering verantwortlich waren. Finde ich gut. Aber ja, also vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass andere, das ist jetzt wirklich schlecht, wenn man das an so einer Ballade festmacht. Wenn man jetzt eine druckvolle Nummer hört, dann müsste man es nochmal genau bewerten. Das hat ja seine früheren Sachen eben ausgezeichnet, dieses völlig Unerwartete, dieses völlig Neue, was er mit seiner ersten Platte zum Beispiel gemacht hat. Und auch diese psychedelischen Trips, die er geworfen hat letztlich und angeboten hat auf der Doppel-LP, also Electric Ladyland. Wir werden so schnell einen Gitarristen, der so spielt, auch nicht mehr kriegen. Das hat er jetzt hier in dem Stück gar nicht zeigen können. Vielleicht ist es das, was dir so ein bisschen gefehlt hat.
So, wir kommen zum letzten Stück. Eben waren wir ja in den frühen 70ern. Jetzt gehen wir in die späten 90er. Es geht um einen Künstler, den ich damals sehr verehrt habe. Sohn eines bekannten Singer-Songwriters. Der Vater heißt Tim Buckley, auch legendär. Leider Gottes Mitte der 70er Jahre. Auch verstorben, und sein Sohn, um den es hier geht, ist Jeff Buckley. Jeff Buckley hat 1994, würde man sagen, eins der wenigen Konsensalben unseres Podcast-Teams veröffentlicht, das Album Grace. Und das hat ihn, ich glaube, da übertreibe ich nicht, hat ihn das Album unsterblich gemacht. Und an dieser Stelle möchte ich ganz explizit unsere Kollegin von Love is Noise nicht grüßen, und sie werden genau wissen, warum. Also
ich grüße sie trotzdem, aber sage zumindest, dass das Album auf jeden Fall nochmal ein Reinhören wert ist. Ist es nicht sogar als Doppel-CD erschienen? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls, also die Version von Hallelujah von Leonard Cohen eigentlich ursprünglich, die ist schon außergewöhnlich, würde ich sagen. Und die kennt auch irgendwie über Film und Funk und sonst was fast jeder, glaube ich. Und die wenigsten verbinden das dann noch mit Leonard Cohen, sondern eher mit der Version von Buckley.
Genau, genau. Das Album Grace ist damals von Andy Wallace in Woodstock produziert worden. Andy Wallace, ja, könnte den Fortgeschrittenen vielleicht ein bisschen was klingen. Er war nicht der Produzent, aber der Mixer des Albums Nevermind von Nirvana. Und er hat auch das Debütalbum von Rage Against the Machine gemischt, nicht produziert, gemischt. Er hat später dann sehr viel härtere Sachen gemischt. Aber ich meine, das sind ja durchaus beeindruckende Referenzen. Und über das Album Grace könnte man stundenlang erzählen, aber das haben wir schon mal gemacht, nämlich in der Episode 21, eins unserer Frühwerke. Dass er viele beeinflusst hat, unter anderem Coldplay oder Tom York von Radiohead oder auch Matthew Bellamy von Muse, brauche ich hier auch nicht weiter auszuführen. Jedenfalls, wir beamen uns zurück. Grace, riesengroßer Erfolg. Er ist getourt durch die halbe Welt, hat Konzerte gegeben. Ich habe hier auch in Köln eins mit ihm gesehen. Und dann kam die Frage auf nach dem berühmten, verflixten zweiten Album. Und das hat ihn natürlich auch beschäftigt, und er wurde dann auch tätig und hat Songs aufgenommen, und zwar mit einem Produzenten, den du auch ganz bestimmt kennst. Das war nämlich Tom Verlaine von The Division. Mit dem hat er sein vermeintlich zweites Album produziert, war aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden und hat gesagt, ich möchte Andy Wallace wieder, lass uns nochmal ganz von vorne anfangen. Hat sich dann in Memphis, Tennessee, Home of Elvis, eine kleine Hütte genommen und hat sich seine Band wieder eingeladen. Und solange die noch nicht da waren, hat er ein bisschen in dieser Hütte ein paar Demoaufnahmen aufgenommen, so die Memphis-Demos nennt man das, um dann letztendlich neu mit seinem zweiten Studioalbum zu starten, nämlich My Sweetheart the Drunk, sollte das heißen. Ja, und das große Drama passierte dann am 29. Mai 1997. Er hatte die spontan dämliche Idee, voll angezogen in den Fluss zu gehen, und ist da ertrunken. Seine Leiche hat man erst ein paar Tage später gefunden. Er war 30 Jahre alt und ich kann mich noch genau daran erinnern, als es durch die Medien ging, war schon ein großer Schock. Wir hatten ihn kurz vorher live hier in Köln gesehen. Also war furchtbar. Für mich war das Album so ein Licht am Ende des Tunnels nach dem Grunge oder so. Also, naja. Und dann, was hatten wir? Wir hatten also die Television-Aufnahmen, also Television-Quatsch, die Tom Verlaine-Aufnahmen, von ihm er ja schon gesagt hat, gefällt mir nicht so. Und wir hatten die Memphis-Demos, sonst gab es nichts. Dann hat sich die Mutter von ihm eingemischt, Mary Gibbert, und hat dann gesagt, okay, wir machen es ganz einfach. Entweder ihr veröffentlicht alles oder wir lassen es. Sie hat sich also dann durchgesetzt und das Album hieß dann Sketches from My Sweetheart the Drunk, also Skizzen. Und ist dann als Doppel-CD veröffentlicht worden. Der erste Teil waren die Tom Verlaine-Aufnahmen 1 bis 10. Der zweite Teil war dann von 11 bis 20 die Musikdemos, die Memphis-Demos.
Was gefiel dir denn am besten?
Ja, also die Verlaine-Sachen sind super produziert, aber das Songmaterial ist lange nicht so stark wie auf Grace, also ganz deutlich. Und die Memphis-Demos sind schwierig. Sehr sperrig. Wir haben ja eben über Elliott Smith gesprochen, wo die Aufnahme auch ein bisschen, man kann es fast sogar ein bisschen vergleichen, sind anstrengend. Also das kannst du dir nicht in Ruhe anhören, das macht dich ganz hibbelig. Es ist experimentell, herausfordernd, aber weit entfernt von dem, was er mit Grace gemacht hat.
Vielleicht muss ich da mal reinhören.
Ja, kann man machen. Es wurde letztendlich Mai 98 veröffentlicht und also festzuhalten bleibt für mich, sein früher Tod wirklich eine absolute Tragödie gewesen ist. Und ich habe lang überlegt, nein, ich habe überhaupt nicht lang überlegt, welchen Song. Ich habe den Song genommen, der mir als einziger wirklich gut gefällt. Und wir hören in den Song rein, der eher untypisch ist, weil er sehr soulig ist. Der heißt Everybody Here Wants You.
29 pearls in your kiss, a singing smile. Coffee smelling, lilac skin, you're flaming me. Twenty-nine pearls in your kiss, a singing smile. Coffee smelling, lilac skin, you're flaming me. I'm only here. This moment, I know everybody here wants you. I know everybody here thinks they need you. I've been waiting right here just to show you.
Interessant. Ich kannte den Song nicht und wie du sagst, kann ich nur bestätigen, das Soulige überwiegt doch sehr. Hätte ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt bei ihm. Und interessant, wenn das, ist das jetzt eins dieser Memphis-Demos oder ist das mit ein Ding von Verlaine, weil ich jetzt mich gewundert hätte, dass das so perfekt produziert ist. Sehr amerikanisch produziert übrigens auch. Aber ja, ob das jetzt eine Scheibe wäre, die ich mir kaufen würde, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Und wenn man seine Sachen vorher kennt, merkt man, da war noch Potenzial auf jeden Fall.
Ja, danke. Damit bin ich am Ende meiner Reise angekommen. Ich hatte noch ein paar andere Alben, aber habe sie dann verworfen. Zum Beispiel das letzte George Harrison-Album Brainwashed, was mir aber auch nie gut gefallen hat. Ich weiß gar nicht, kennst du wahrscheinlich gar nicht, ne? Dann natürlich Gram Parsons' Grievous Angel, hat auch einen Kultstatus, aber ich bin auch kein großer Country-Rock-Fan. Dann haben wir natürlich, die wirst du sehr schätzen, Eva Cassidy und Songbird, nehme ich mal an, ne? Auch nicht so, okay. Und zum Schluss, das hätte wahrscheinlich dann liebe Stefan genommen, natürlich MTV Unplugged in New York von Nirvana, auch posthum erschienen. Das sind so die Alben, die mir noch ein... Es gibt bestimmt viele tolle andere Alben noch, die man hier hätte erwähnen können, aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Ja, und das war's.
Ja, vielen Dank. Sehr interessant. Und ich denke, das war ein interessanter Aspekt, der ja mal ein paar positive Beispiele rausgefischt hat aus der Vielzahl von ja Nachveröffentlichungen, wenn Künstler von uns gegangen sind, wo dann statt einer Kompilation auf einmal alte Aufnahmen auftauchen und manchmal ist es super. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu, wenn auf einmal so ein alter Beatles-Song nochmal die Welt erblickt?
Also ich fand den letzten Beatles-Song, der hat mir einfach nicht gut gefallen, als Songmaterial nicht. Deswegen hat ja George Harrison damals auch gesagt, nee, den nehmen wir nicht auch noch, weil der Song ist crap. Aber Grunde genommen, okay, ja, ich würde es mir anhören, ja. Kann man versuchen. Also ich bin da offen für.
Also und ich kenne viele von den Hendrix-Nachfolgealben, die sind die haben keine innerlich konsistent gute Qualität, aber es sind auf jedem dieser Alben immer irgendwie 1, 2, 3, manchmal auch mehr Songs drauf, die wirklich gut sind. Und manchmal sind es auch Versionen schon bekannter Songs. Und da kann ich schon verstehen, dass die veröffentlicht wurden, vor allen Dingen, wenn du so einen Jahrhundertmusiker hast. Dann versuchst du eben, genau wie bei den Klassikleuten, da ist zwar nicht mehr so, dass man auf einmal irgendwie Aufnahmen auffindet, aber wenn jetzt irgendwie eine Partitur auftaucht von Beethoven, die man noch nicht kennt, dann ist natürlich der Teufel los. Ja, ja. Also wie auch immer, jedenfalls spannendes Thema. Vielen Dank für die Sendung und vielen Dank für euer Zuhören. Und ich sage mit Raum zusammen, ja, gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
Danke, tschüss.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.